Amen. Willst du nicht nochmal das Werk machen?
Nein, dann muss ich erzählen, woher ich das
her. Okay, das geht. Der muss ja erzählen, wo ich das her habe. Ja, wir haben gerade über etwas geredet. Ja, genau. Ich würde gerne nochmal beten vorher. Ich habe nämlich gerade beim ersten Lied hat Wolfgang für mich gebetet. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, weil ja irgendwie auch schon Musik an war. Aber ich musste dabei daran denken, dass es draußen immer kälter wird. Das ist ja ziemlich offensichtlich. Bei uns war die Heizung kaputt. Der liebe Sören hat sie irgendwie wieder flott gekriegt. Was gut war, weil wir schon mit Pudelmützen irgendwie da saßen und uns überlegt haben, Moonboots zu kaufen. Also es ist einfach, es wird kälter, es wird dunkler. Demnächst wird die Uhr umgestellt. Oder ist die schon umgestellt worden? Nee, das irgendwann im Oktober. Dann wird es noch dunkler. Und ich weiß, ich kriege das immer wieder so mit, dass einige von euch echt Probleme haben irgendwie in der dunklen Jahreszeit, irgendwie, dass es so ein paar seelische Dinge gibt, die im Sommer nicht so stark sind, irgendwie, aber sobald es irgendwie dann halt dunkel wird, irgendwie dann wird auch die Stimmung wieder dunkler und einigen geht's halt einfach schlechter. Und ich würde das super finden, wenn wir als Gemeinde dann nochmal irgendwie auch dafür beten, dass ihr gut durch den Winter durchkommt, irgendwie, dass Stimmungsschwankungen ausbleiben, dass es ein total positiver Herbst wird und danach ein total positiver Winter und dass diese ganzen Sachen irgendwie nicht passieren. Jetzt habe ich mir überlegt, wie man das machen kann. Mir ist nichts wirklich eingefallen, was total nur entspannt ist. Und deswegen würde ich euch doch bitten, falls ihr irgendwie das Problem habt, irgendwie dann zeigt doch einfach auf oder steht auf oder sowas. Wenn ihr irgendwen seht, der den Mut hat, sich da bemerkbar zu machen, dann betet doch mal irgendwie für ihn oder sie, stellt euch da drum herum. Und falls sich keiner traut aufzuzeigen, irgendwie dann müsst ihr halt einfach wie selber mal mit einem geistlich offenen Auge irgendwie rumgucken und mal schauen, ob irgendjemand hier ist, der eine Wolke über dem Kopf hat, und dann können wir auch dafür beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass nicht Wetter, Lage unsere Stimmung bestimmen muss. Und mir, dass es eigentlich egal ist, und wie es draußen ist, und mir, dass es nichts damit zu tun haben darf, was mit unserer Seele ist. Und ich möchte einfach, dass da diese ganzen Schwankungen nach unten aufhören. Gott, ich finde das total blöd, irgendwie, dass gerade wenn es dunkler wird, irgendwie auch wie Depressionen zunehmen und dass irgendwie Leute wirklich drunter leiden, irgendwie unter diesen dunklen Jahreszeiten. Und ich möchte, dass das wirklich aufhört, irgendwie, und dass alle, die hier zu uns gehören, für alle, die so zu dir gehören und unter dem Einflussbereich deines Heiligen Geistes sind, dass alle diese Leute echt frei werden davon und keine Probleme in dieser Richtung haben. Also nehmen wir Autorität über Depressionen und über depressive Verstimmungen und alles, wie was da so nach unten schwankt. Nehmen Autorität über schwermütige Gedanken, über Trauer, über negative, runterziehende Gedanken. Und ich sage, du bist für das alles gestorben, Herr, du bist größer als alles. Und ich bete, dass jeder von uns frei wird davon. Gott, ich bete mir, dass es ein Winter wird, wo ganz viel Gotteserkenntnis da ist, wo wir dich mehr erleben als in anderen Wintern. Gott, ich bete mir, dass so diese Zeiten, wo es einfach schneller dunkel wird und wir erste Zeiten sind, wo wir mehr dich anbeten, wo wir mehr Zeit mit dir verbringen. Und dass diese dunkle Jahreszeit mir dieses Jahr wirklich ein total gesegnetes Ding wird. In Jesu Namen. Amen. Eins muss ich nochmal erzählen, irgendwie Kleinigkeit hat gar nichts mit der Predigt zu tun, aber da musste ich auch die ganze Zeit dran denken. Wir waren letzte Woche in London und haben uns da einiges angeschaut, unter anderem auch natürlich einige Gottesdienste, von denen so eine große Stadt eine ganze Menge zu bieten hat. Und ich hatte mir vorher schon vorgenommen, ich würde unheimlich gerne mal in den Kensington-Tempel gehen. Da hat so vor etwas über 100 Jahren die britische Pfingstbewegung nicht unbedingt angefangen, aber doch mit so einem ganz starken Schub nach vorne gekriegt. Und das ist halt mitten in London, und wie war die Gemeinde von den Jeffreys-Brüdern, die also unglaublich viel mit dem Herrn erlebt haben. Und das wollte ich mir natürlich wenig nehmen lassen, mir das mal anzugucken. Und so waren wir dann also nach kurzer U-Bahn-Fahrt da und stehen so vor diesem relativ kleinen, also gar nicht mal so großen kirchenähnlichen Gebäude, so richtig irgendwie mit Turm und Holz und Stein und so ein richtiger Sakralbau, und machen die Tür auf und es war echt, wie es auch eine Wand, aber ich das erlebt irgendwie von Heiligen Geist. Also es war echt irgendwie total abgefahren. Es war eine krasse Atmosphäre da drin, wie ich das selten erlebt habe. Es waren fast nur Schwarze da, also sicherlich irgendwie so über 90%, vielleicht 95% irgendwie der Gemeinde irgendwie waren halt irgendwie Schwarze, die abgegangen sind wie vor Gott, wie Schmitz Katze, also sowas habe ich irgendwie auch noch nie erlebt. Es war quasi die ganze Zeit Lobpreis, selbst während irgendwie der Ansagen und während der Predigt irgendwie waren irgendwie Leute auf der Bühne, die in Sprachen gebetet haben, was manchmal irgendwie schon fast ein bisschen nervig war. Aber es war halt auf jeden Fall irgendwie eine super Anbetungsatmosphäre da und du hast einfach gemerkt, wie alle Leute, die da sind, haben irgendwie entweder Hunger oder werden in den Hunger mit reingezogen, weil sie auch gar nicht anders können. Also weil man halt irgendwie von der Atmosphäre mitgezogen war. Ich habe zwischendurch mal überlegt, irgendwie aufs Klo zu gehen. Das war aber irgendwie total unmöglich, irgendwie, weil wir eingerahmt waren in schwarze Mütter in klassischer Statur, die Augen zu hatten, irgendwie die ganze Zeit irgendwie nur gebetet haben und es war so unmöglich, irgendwie über die wegzukommen. Ich habe auch mal eine von denen angetippst, irgendwie, die hat das gar nicht gemerkt. Dann habe ich auf die Schulter gehauen, das hat sie auch nicht gemerkt und dann habe ich einfach aufgegeben und selber mitgesungen. Und ich fand das total beeindruckend, dass es halt wirklich möglich ist. Und das lag nicht daran, dass die beste aller Lowpreis-Bands hatten oder sowas. Also das auf gar keinen Fall. Es lag auch nicht daran, dass sie die coolste aller Location hatten. Das würde ich sagen, auch auf keinen Fall. Es lag auch nicht daran, dass sie die wärmste aller Heizungen hatten. Das war auch nicht so. Und ich glaube, es lag halt einfach nur irgendwie daran, dass es Leute waren, die den Herrn geliebt haben und die einfach Bock darauf hatten, Gott anzubeten. Und irgendwie habe ich mir das einfach mal so als Erinnerung mitgenommen und will mir das irgendwie auch immer wieder mal irgendwie vor Augen malen, dass Anbetung nicht wie von irgendwelchen äußerlichen Faktoren abhängig ist, sondern wirklich allein wie von der Liebe zu Gott. Und wenn man den Gott liebt, dann wird man ihn anbeten. Das kann ich mir überhaupt gar nicht anders vorstellen. Und für mich ist das ein großes Vorbild. Also es war meine erste schwarze Gemeinde, in der ich überhaupt jemals war. Ich wollte schon lange mal irgendwie in eine, hat sich aber nie die Gelegenheit ergeben. Und ich war total beeindruckt davon. Und wünsche mir irgendwie, dass etwas von dem Spirit, der da war, auch hierhin kommt. Danke für dieses einsame Amen. Das super, genau. Ja, wir üben das jetzt einfach mal. Also jedes Mal, wenn eine glaubensstärkende Aussage von vorne kommt, will ich irgendwie ein Amen, Halleluja, Preach it oder irgendwas anderes hören. Aber irgendwann fühle ich mich auch verarscht, beim zweiten oder dritten Mal. Ihr Affen. Ja. Ist nun. Ja, ich habe gerade schon gesehen, wie selbst der Flo hat jetzt einen Hut, deswegen habe ich mir auch einen gekauft, damit ich warm und behütet bin am Kopf. Ja, genau, ich fange jetzt einfach mal an, eine sehr seriöse Predigt zu halten. Es ist tatsächlich eine seriöse Predigt, aber das hält uns ja nicht davon ab, komische Hüte zu tragen. Wir haben letztes Mal angefangen, uns über Gottes Stimme zu unterhalten und darüber, wie Gott redet, was Gott redet und so weiter. Und ich hatte ja damals vor 2 Wochen, schon das Gefühl, irgendwie, dass es sich ausweiten wird in einer Predigtreihe. Und es ist genau so, wie mein Gefühl mir sagte, es weitet sich aus in eine Predigtreihe. Und heute ist der zweite Teil davon. Und dieser zweite Teil der Predigtreihe handelt über die Frage, warum Gott eigentlich redet. Thomas, kannst du irgendwas mit diesem Bild da anfangen oder findest du es einfach nur schön, weil es technisch aussieht? Achso, also du weißt nicht, was es bedeutet. Ah ja, genau. Okay, ihr müsst einfach irgendwie so lange irgendwie auf das Z in der Mitte gucken, bis Gott spricht. In Form von irgendetwas. Hast du mich fotografiert? Hast du mich fotografiert? Ist das mit meinem Management abgesprochen? Okay. Alex, gleich die Kamera einziehen, bitte. Ich muss den Hut wieder absetzen, weil Alex den nicht will. Aber ich habe mir selber auch einen Hut gekauft. Ne? Dachte nämlich, wo ich schon mal in England bin, kann ich mir irgendwie passend zur Tweed-Jacke auch noch eine Tweed-Kappe kaufen. Okay, es ist gar kein Tweed, es ist Loden, aber das wusste ich nicht. Der Typ hat gesagt, es wäre eine Tweed-Kappe. Nein, ich habe nur eine Tweedjacke, aber ich finde das total super. Also Alex sagt es sehr auf eine positive Weise opperhaft aus. Und es ist gut, ne? Ich meine, ich bin jetzt irgendwie 40, werde immer noch auf Mitte 20 geschätzt und jetzt bin ich dann vielleicht irgendwie so in den Schätzungen dann näher an meinem echten Alter dran. Okay, aber jetzt mal irgendwie nochmal irgendwie. Jetzt nochmal, also ganz, ganz ernsthaft, jetzt nochmal quasi fast von vorne angefangen. Zweiter Teil einer Predigtreihe über Gottes Stimme. Und die Frage, der ich heute nachgehen möchte, ist die Frage, warum redet Gott eigentlich? Wir haben letztes Mal festgestellt, dass Gott irgendwie auf viele Weisen redet und dass es manchmal so ist, dass wir das gar nicht wahrnehmen, weil unsere Einstellung zu diesen Dingen falsch ist, weil wir nicht damit rechnen, dass Gott überhaupt reden könnte. Und so dass es öfter mal vorkommt, dass Gott etwas zu uns sagen möchte und wir verstehen das gar nicht. Wir merken gar nicht, wie das er überhaupt gerade zu uns spricht. Und so könnte man jetzt natürlich die Frage beantworten, warum redet Gott? Ganz einfach irgendwie mit der Antwort, weil wir ihn fragen. Also Gott redet als Antwort auf unsere Fragen, aber das wäre mir ein bisschen zu platt und deswegen würde ich gerne etwas weiter ausholen und am Ende der Predigt werdet ihr auch so zumindest grob verstehen, wie was es mit diesem Bild da hinter mir auf sich hat. Es ist nämlich nicht nur ein Designelement, sondern tatsächlich auch etwas, was mit Gottes Stimme zu tun hat und mit dem Grund, warum Gott spricht. Ich schätze mal, dass jeder, der eine Weile mit dem Herrn unterwegs ist, schon mal gemerkt hat, dass Gott manchmal unsere Fragen auf total komische Weise beantwortet. Man hat irgendeine Frage, kommt damit mit zu ihm, betet darüber und entweder merkt man gar nicht, dass man eine Antwort kriegt oder aber man kriegt ganz oft eine Antwort, die scheinbar irgendwie total an der Frage vorbeigeht, so als ob Gott nur mit einem Ohr zugehört hätte und sagt irgendwie etwas, wo wir auf den ersten Blick gar nicht wie verstehen, dass das überhaupt irgendwie eine Antwort auf das ist, was wir als Frage formuliert haben. Mal ein kleines Beispiel dazu aus Johannes 4. Das ist die Geschichte, wo Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen redet und sie sind da alleine um die Mittagszeit. Er will Wasser schöpfen, sie hat ein Gefäß und sie unterhalten sich ein bisschen über theologische Sachen. Und dann kommt folgender Gesprächsausschnitt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, da hast du richtig gesprochen. Ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Und sowas ist total häufig im Neuen Testament und auch einige Male im Alten Testament. Und im Grunde genommen, wenn man nicht so dran gewöhnt ist, wenn man diese Geschichte nicht so gut kennt, wie die meisten Christen das wahrscheinlich tun, ist das erstmal eine total merkwürdige Situation. Jesus hat gerade irgendwie gesagt, so ich kann dir irgendwie Wasser geben, wo wirst du nie wieder Durst von haben? Und sie sagt ihm, ja, gib mir doch das Wasser. Und Jesus antwortet ihr, hol deinen Mann. Also es ist eigentlich irgendwie etwas, das überhaupt nicht mehr damit zu tun hatte, denn ihr Mann war natürlich ja keine Schöpfkelle oder sowas ähnliches. Und eigentlich ging das irgendwie total irgendwie an dem vorbei, wie was die Frau ihn gefragt hat. Und trotzdem wurde das im Laufe der Geschichte, glaube ich, das wichtigste Gespräch, das diese Frau jemals hatte. Denn unterm Strich, und das wird jeder wahrscheinlich wissen, der die Geschichte mal gelesen hat, unterm Strich hat Jesus ihr nicht die Frage beantwortet, die sie gerade aktuell hatte, sondern er ist noch mal einiges tiefer gegangen und hat ihr die Frage beantwortet, die für sie wirklich wichtig war und hat ihr etwas gegeben, wie was viel bedeutungsvoller war als irgendein Wasser oder irgendetwas, was sie sich vorstellen konnte, sodass er ihre Frage zwar nicht direkt beantwortet hat, aber sie so beantwortet hat, dass es ihr Leben nachhaltig verändert hat. Und ich gehe davon aus, dass es eine relativ normale Sache ist, dass wenn Gott redet, er nicht irgendwie sofort auf das eingeht, was wir ihn gefragt haben, sondern dass er uns einfach durch und durch kennt, dass er wesentlich tiefer in uns hineinsehen kann, als wir selber das tun und dass er manches Mal irgendwie völlig etwas anderes antworten wird, neben unserer Frage her antworten wird und gleich wieder zum Kern der Sache kommt und etwas anspricht, was für uns wichtig ist, aber was wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Und man macht diese Erfahrung als Christ eigentlich dauernd. Oder zumindest gehe ich davon aus, dass jeder von uns diese Erfahrung mal gemacht hat. Wir kommen mit irgendwelchen sehr wichtigen Lebensfragen zu Gott, Ganz oft sind so diese Fragen, was soll ich arbeiten, wen soll ich heiraten, wo soll ich hinziehen, welche Ausbildung soll ich machen. Und alles, was wir von Gott hören, ist nichts. Ich frage immer mal so ein bisschen herum und so ein paar habe ich getroffen, die gesagt haben, so ja, bei mir war das aber tatsächlich so, Gott hat irgendwie ganz genau gesagt, mach diese und jene Ausbildung, diese und jene Arbeitsstelle. Aber so die allermeisten Leute, mit denen ich geredet habe, die haben die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich, nämlich Gott sagt gar nichts. Und das hat mich früher echt total wahnsinnig gemacht. Ich war schon Christ, hatte aber irgendwie keinen Job, hatte gerade eine Ausbildung, mit der ich super unzufrieden war, wollte irgendwie Apotheker werden, das war total grauenhaft. Und so habe ich dann welche Umschulungen gesucht oder irgendetwas anderes, was ich machen konnte und war beim Arbeitsamt und die haben mir unglaublich viele Vorschläge gemacht irgendwie in allen möglichen Richtungen und es war alles wie total ätzend. Und das hat mich sehr geärgert, irgendwie, dass Gott eigentlich nie irgendwie was dazu gesagt hat, obwohl ich irgendwie in jede Menge Gottesdienste gegangen bin und darüber gebetet habe und vielleicht sogar mal irgendwie einen halben Tag gefastet habe und irgendwie versucht habe, irgendwie etwas von Gott zu hören. Aber Gott hat irgendwie nie gesagt, irgendwie mach genau diesen Job, irgendwie das ist irgendwie das total Ideale für dich, sondern hat eigentlich mehr oder weniger zumindest geschwiegen. Aber er hat in dieser Zeit irgendwie jede Menge andere Sachen gemacht. Also er hat nicht irgendwie total geschwiegen, sondern hat mir einiges über sich selber gezeigt, hat mir einiges über mich gezeigt. Ich hatte super gute Zeiten irgendwie mit ihm, habe viel irgendwie Stimme Gottes gehört, nur eben überhaupt nicht mehr zu den Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftigt habe. Und ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, zumindest wenn man es jetzt auch noch mit Johannes 4 irgendwie zusammennimmt, dass es manchmal irgendwie gar nicht so entscheidend ist, dass wir Antworten bekommen auf die Fragen, die wir gerade haben, sondern dass es wesentlich wichtiger für uns ist, dass Gott unseren Charakter aufbaut, dass er an unserem Leben arbeitet, dass er uns irgendwie gesamt irgendwie auf die richtige Spur bringt und dass es ihm das manchmal echt wert ist, an diesen Fragen vorbeizugehen, die uns gerade so bewegen, weil er weiß, dass wenn wir diese Antwort jetzt mal hätten, dann würden wir uns sofort in diese Richtung aufmachen und er könnte andere Sachen an unserem Herzen überhaupt nicht machen, was ihm aber viel wichtiger wäre. Und so ist es manchmal, dass wir, wenn wir über das Reden Gottes reden, dass wir uns Gott so vorstellen wie so ein Orakelautomat, sage ich mal so ein bisschen negativ, wo man jetzt gerade die Richtung seines Lebens haben will und dann schmeißt man irgendwie ein Gebet 50 ein und dann kommt irgendwie so ein kleiner Zettel daraus, irgendwie mit so einer Nummer und so einer kleinen Erklärung dazu und da heißt es dann, ja, jetzt geh nach rechts und dann bieg sofort nach links ab irgendwie und mach diesen und jeden Job. Und so funktioniert es halt überhaupt nicht. Sondern was irgendwie Gott macht, ist, dass er permanent an unserem Charakter arbeitet, dass er versucht, uns auf die richtige Spur erst zu bringen und dann auf der richtigen Spur zu halten, dass er uns innerlich heilt und dass er einfach irgendwie in uns investiert und nicht so in diese einzelnen Aspekte irgendwie nur, die wir gerade wichtig halten, sondern er weiß irgendwie, dass es einfach Sachen gibt, die viel entscheidender für uns sind und die wir, wo er halt mehr irgendwie dran arbeiten möchte, weil er einfach wesentlich mehr irgendwie daran interessiert ist. Und was ich auch so irgendwie gelernt habe im Laufe des Lebens, ist, dass die meisten Sachen, die nicht funktionieren, die meisten irgendwie Dinge, wo man sich vielleicht sogar relativ sicher war, irgendwie, dass es gut wäre, irgendwie das zu machen, die meisten Projekte, in die man investiert hat, die meisten irgendwie Sachen, mit denen man angefangen hat, irgendwann aufhören, Spaß zu machen. Und es ist tatsächlich möglich, ist irgendwie die besten Sachen, die eigentlich am nutzvollsten wären für unser Leben, dass man es irgendwann nicht mehr durchzieht, weil man gelangweilt ist davon, dass irgendwann die Liebe angeblich weggeht, das glaube ich gar nicht stimmt, und es geht bloß wie ein Gefühl weg und man merkt dann irgendwie, dass man irgendwie keine richtige Beziehung gebaut hat und dass man wie deswegen ganz viele Sachen, die eigentlich ein guter Segen wären, hinter sich lassen muss, weil man nicht irgendwie charakterlich gereift ist und Gott nicht diese Arbeit in unserem Herzen machen konnte. Und ich glaube, dass es tatsächlich auf jeden dieser großen und wichtigen Lebensbereiche zutrifft, dass es immer irgendwie so sein wird, dass unsere Haltung zu den Dingen und unsere Wertschätzung und unsere Hingabe darüber bestimmen, ob es wirklich irgendwie das ist, was wir uns vorgestellt haben oder ob es das nicht war. Also ich habe inklusive diesem Job, den ich hier jetzt habe, irgendwie noch nie einen Job gehabt, den ich nicht irgendwie manches Mal irgendwie gerne hinschmeißen wollte, wo ich nicht auch manchmal irgendwie ein paar Monate oder sogar mal ein Jahr hatte, irgendwie, wo ich dachte, ach du Kacke, ich gehe nie wieder in die Gemeinde, ich will das nicht mehr machen, ich mache lieber irgendwas anderes. Und wo es einfach das Entscheidende für mich war, dass Gott irgendwie weiter an mir gearbeitet hat und ich ihn weiter habe an mir arbeiten lassen. Und nicht irgendwie gedacht habe, ja, eigentlich habe ich doch gedacht, ich sollte Pastor werden, das hat Gott mir doch gesagt. Und jetzt macht das aber irgendwie gar keinen Spaß mehr, jetzt brauche ich eine neue Berufung für mein Leben, damit ich wieder klarkomme, sonst werde ich irgendwie total unglücklich. Und das ist einfach mit dieser Lektion, irgendwie, dass es nicht irgendwie reicht, dass Gott uns irgendwie einen Hinweis gibt, wo wir hin sollen, sondern dass es wesentlich entscheidender ist, dass er uns darauf vorbereitet, ein ganzes Leben irgendwie in die Hingabe zu leben, dass er uns darauf vorbereitet, ein ganzes Leben so zu führen, wie dass die Dinge, die wir haben, einen Wert für uns behalten und dass einfach mit dieser innere Vorbereitung wesentlich wichtiger ist, als einfach mal ein kurzzeitiges Orakel, das man hat und dann weiß, in welche Richtung man geht. Und das hat etwas damit zu tun, nicht wie Gott redet, sondern warum Gott redet. Und ich glaube, dass wir das manches Mal zu sehr auf einen Aspekt beschränken. So ein Flaschenhalter dran, aber da passt keine Sprudelflasche rein, was mich nachdenklich macht, weil wahrscheinlich eine Bierflasche reinpasst, was aber nicht zu dem Besitzer irgendwie passen würde. Rätsel über Rätsel. Sprache ist ein total komplexes Ding. Und man kann in Sprache sehr viel ausdrücken. Und so gibt es eine ganze Menge Sprachtheorien. Damit will ich euch gar nicht langweilen, aber dieses Bild, was ihr gerade am Anfang gesehen habt, das ist eine Abbildung des Organon-Modells von Karl Bühler. Ist eine total komplizierte Sache, aber irgendwie super interessant, wenn man sich für Theorie interessiert, aber halt total uninteressant, wenn man sich nicht für Theorie interessiert. Und deswegen will ich es einfach nur zusammenfassen. Karl Bühler ist auf die Idee gekommen, wie das Sprache eigentlich immer so drei Aspekte hat und dass es nicht gut ist, einen Aspekt zu verabsolutieren. Und so hat er gesagt, irgendwie wenn jemand redet oder etwas gesagt wird, dann hat es immer einen Teil von Selbstoffenbarung desjenigen, der gerade redet. Er sagt etwas über sich aus. Das zweite ist irgendwie die Botschaft, die er sagt, hat einen Appell. Bedeutet also irgendwie, dass jemand, der angesprochen wird, aufgefordert wird, etwas zu tun. Und der dritte Aspekt ist dann die reine Sachinformation. Nein, Beziehung ist von Friedemann Schulz von Thun. Und das lasse ich aus einem guten Grund aus, der aber jetzt ein bisschen zu lang wäre zu erklären. Also ich habe mich jetzt hier für Bühlers Organon-Modell entschieden. Und da fehlt dieser vierte Punkt. Also es sind bloß irgendwie diese drei Punkte irgendwie im Organon-Modell und ich würde gerne auf alle irgendwie mal so ein bisschen eingehen, um euch mal zu zeigen, wie Gott redet und wo man darauf achten kann, damit man seine Stimme nicht verpasst. Also das erste ist die Selbstoffenbarung. Wenn Gott irgendetwas zu uns sagt, dann bringt er damit auch immer etwas über sich selbst rüber. Ist auch bei jedem Menschen so, wenn du mit jemandem redest, du lernst immer irgendwie was über den, du kriegst immer irgendwie etwas von dem mit, wie er tickt. Und manchmal ist das ganz komisch, wenn man jemanden nur vom Telefon kennt, dann macht man sich irgendwelche Vorstellungen davon und wenn man den dann irgendwie in Natur trifft, ist es manchmal ganz anders. Das passiert mir regelmäßig und meistens ist mir das ein bisschen peinlich, wenn ich irgendwo auf dem Freakstock bin oder so irgendwie und mich mit jemandem unterhalte, dann kommt es immer wieder mal vor, irgendwie, dass jemand irgendwie vorbeigeht, kurz stutzt, sich umdreht und sagt, bist du Storch? Und ich so, ja, da bin ich. Warum? Ja, ich kannte bloß deine Stimme. Ich höre irgendwie immer eure Predigten im Internet und ich habe gedacht, du würdest ganz anders aussehen. Und leider schwingt dann immer so ein Stück Enttäuschung so mit irgendwie in dem, was sie da sagen. Und ich habe keine Ahnung, wie sie sich irgendwie so vorstellen, dass ich aussehen würde. Aber es ist immer eher so, so siehst du aus? Also man macht sich ein Bild davon, wenn man jemanden reden hört und hat irgendwie so eine Vorstellung im Kopf, wie der wohl aussehen mag und wie der sein mag. Und das bedeutet, dass Sprache halt immer irgendwie so ein bisschen Selbstoffenbarung hat. Und wenn Gott zu uns redet, dann zeigt er uns immer, wie er ist. Und teilweise finde ich das irgendwie den schönsten Aspekt überhaupt irgendwie dabei, dass man Gott kennenlernt, wenn er redet. Und dann ist es auch fast egal, irgendwie, ob er gerade meine Frage beantwortet oder ob er irgendetwas anders sagt. Ich liebe diese Momente, wo ich gerade zum Beispiel Bibel lese und ich verstehe auf einmal so ein ganz kleines bisschen mehr, wie Gott ist. Das finde ich echt jedes Mal irgendwie den totalen Hammer. Und es ist eigentlich das Üblichste überhaupt, wenn Gott zu mir redet, dass es auf dieser Ebene ist. Dass es gar nicht mehr so sehr um Sachdinge geht oder so, sondern dass mir ganz oft, wenn ich einfach irgendwie verstehe, aha, so ist Gott und wie so ein bisschen mehr irgendwie so da reinkomme und begreife, ist vielleicht zu viel gesagt, wie mit dem Herzen umfasse, ist vielleicht besser, wie Gott eigentlich ist. Und das beste Beispiel aus der Bibel dafür ist vielleicht Hiob. Wenn ihr mal Hiob gelesen habt, dann habt ihr vielleicht das Ende noch im Kopf. Falls nicht, wie würde ich euch empfehlen, Hiob nochmal zu lesen. Fängt total düster an. Hiob verliert alles, irgendwie was er hat. Irgendwie seine Familie ist weg, seine Viecher sind weg, irgendwie sein ganzer Besitz ist weg. Und in der Mitte des Buches sitzt Hiob irgendwie krank und total frustriert irgendwie am Boden und kratzt sich mit einer Scherbe. Und es ist alles total schrecklich. Dann kommen wir noch seine drei besten Freunde und reden geschlagene 30 Kapitel Unsinn. Und das regt ihn auch noch auf. Dann kommt noch irgendwie einer vorbei, irgendwie der das alles nochmal zusammenfasst. Irgendwie. Und es ist schlimmer als bei den ersten drei. Und am Ende kommt dann Gott selber und redet zu ihm. Und das Verrückte ist, irgendwie, dass er vorher eine Menge Fragen an Gott hatte. Und Gott beantwortet keine einzige dieser Fragen. Stattdessen zeigt Gott ihm, wie groß er eigentlich ist. Und stellt irgendwie jede Menge Fragen, die damals irgendwie so wichtig waren und die Menschen umgetrieben haben. Und Gott sagt, hey, warst du dabei irgendwie, als ich die Erde geschaffen habe? Warst du schon mal hier? Warst du schon mal da? Hast du schon mal hier drüber nachgedacht? Irgendwie hast du schon mal irgendwie mit dem Seeungeheuer gekämpft? Ich habe das nämlich gemacht. Und zeigt ihm einfach nur, wie herrlich er ist. Und am Ende hat Hiob Frieden. Wahrscheinlich waren seine Fragen immer noch offen. Er wusste immer noch nicht, warum er in diesem Leid war. Und das ist übrigens eine Frage, die das Buch Hiob nicht beantwortet. Auch wenn das irgendwie immer wieder gesagt wird, Hiob beantwortet nicht die Frage nach dem Leid. Aber trotzdem hatte Hiob am Ende Frieden, weil einfach Gott ihm begegnet ist. Und so endete mir dieses Buch eigentlich wie mit Anbetung. Und Hiob sagt, okay, ab jetzt will ich gar nichts mehr sagen. Ich lege meine Hand über meinen Mund. Ich erkenne, du bist irgendwie viel größer als alles. Und es geht Hiob auf einmal wieder gut. Und ich glaube, das ist, was Gottes Selbstoffenbarung macht, nämlich sie führt uns in dem Anbetung. Und Anbetung fängt einfach da an, wo man Gott erkennt und wo man dann merkt, wie klein man eigentlich gegenüber Gott ist und vor allem, wie klein eigentlich unsere Probleme sind und Fragen sind. Und ich komme persönlich echt ganz, ganz oft an diesen Punkt, wo es mir schlecht geht und ich anfange zu beten und habe irgendeine Frage irgendwie an Gott, möchte super gerne irgendwie wissen, wie das denn jetzt ist und wie das funktioniert und was ich machen soll. Und am Ende stehe ich irgendwie da und bin total irgendwie von Gott erfüllt und denke mir, ach weißer Storch, in 50 Jahren ist es dir total egal, irgendwie was heute in dieser Situation war. In 2000 Jahren ist es sowieso total egal. Und dann denke ich manchmal noch an Amazing Grace, haben wir ja gerade gesungen, wenn wir erstmal 10.000 Jahre da waren, nämlich im Himmel, dann ist das hier alles irgendwie total Latte, wie was hier war. Und auf einmal ist meine Perspektive wieder total gerade gerückt. Mein Hirn versteht immer noch nicht mehr und das ist eine totale Qual für mich, weil ich ein Kopfmensch bin. Aber trotzdem habe ich Frieden und komme mit dieser Situation klar und muss manchmal bloß noch so ein bisschen auf das Hirn treten, damit das irgendwie aufhört, mich irgendwie zu nerven. Das war übrigens jetzt, natürlich trete ich nicht auf mein Hirn, aber manchmal würde ich es gerne. Bilder in meinem Kopf, die ich nicht haben will. Der zweite Aspekt von Sprache ist der Appell. Und Appell ist immer so eine Sache von, mach das. Thomas, trink aus deiner Tasse. Dankeschön. Wollt nur mal wissen, ob es klappt. Also ist dieser Bereich von Appell. Und Appell ist halt einfach, dass Gott mir eine Meinung zu dem hat, was wir machen. Gott hat Ideen dazu, wie menschliches Leben gelingen kann. Gott hat Ideen dazu, wie Gesellschaft funktionieren kann. Und die Bibel ist voller Appelle, was wir als Menschen machen sollten oder was wir als Menschen lassen sollten. Manchmal wird das total übertrieben und dann wird es so dargestellt, als ob das Christentum sich nur mit Geboten und Verboten beschäftigen würde und es einfach nur so eine Sache von Gesetzen wäre, die man einhalten müsste. Das wäre dann wieder ein Aspekt, den wir total übertreiben. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Gott eine Meinung zu dem hat, was wir machen und dass er vieles in seinem Wort darüber sagt, was wir tun und was wir lassen sollen. Und dass auch vieles von dem, was wir so direkt von Gott hören, etwas mit dem zu tun hat, was er schon lange irgendwie offenbart hat. Und dass er manchmal uns daran erinnert, irgendwie, dass er ja auch in seinem Buch sagt, man soll vergeben oder man soll irgendwie seinen Nächsten lieben oder man soll irgendwie ordentlich mit seinen Finanzen umgehen. Und dass einfach irgendwie ganz vieles von dem, was er sagt, eben auf dieser Appellebene ist und Gott einfach sagt, was wir machen sollen. Und Gottes Appelle führen uns in Verantwortung. Auf einmal weiß man, was man tun oder lassen sollte. Man weiß, wie es aus göttlicher Perspektive aussieht. Und man hat selber die Verantwortung dafür, es jetzt umzusetzen und sich danach zu verhalten. Und der dritte und damit echt kleinste Punkt ist eigentlich bei Gottes Reden, dass er uns Sachinformationen weitergibt. Und Sachinformationen sind eben wie so diese Fragen, die wir an ihm haben, wo wir gerne Antworten haben wollen. Manchmal antwortet er darauf, manchmal antwortet er nicht darauf. Aber es ist tatsächlich so, dass er uns wirklich manchmal Informationen gibt. Aber es ist nur so dieses eine Drittel irgendwie aus dem ganzen Paket wie von Gottes Reden, was damit zu tun hat. Und was ich so gelernt habe oder gemerkt habe, in jetzt mittlerweile 20 Jahren mit dem Herrn unterwegs sein, ist, dass es nicht funktioniert und man sich verkrampft, wenn man sich auf eine einzige Sache irgendwie wirft und sagt, irgendwie Gott muss aber wieso mit mir reden. Und wenn man darüber die anderen Sachen wie vernachlässigt, irgendwie wie Gott redet oder was er uns sagen möchte, dann passiert es irgendwie immer seltener eigentlich, dass man das hört, was Gott wirklich sagen will. Sondern Gottes Reden nimmt zu, wenn wir alle diese Aspekte irgendwie wertschätzen. Wenn man sich mit allem beschäftigt, wenn man nicht irgendwie traurig ist, mir seine Sachinformationen nicht bekommen zu haben, wo man aber doch irgendwie eine Selbstoffenbarung bekommen hat, dann nimmt tatsächlich irgendwie Gottes Reden zu. Ich weiß gar nicht, wie ich den Satz angefangen habe, also aber was ich meine ist, wenn man das ganze Gesamtpaket irgendwie wertschätzt, irgendwie dann nimmt es auch gesamt zu. Also du kriegst mehr irgendwie Informationen irgendwie auf deine Fragen oder irgendwie mehr irgendwie diese Sachinformationen. Wenn du schon jemand bist, irgendwie, der Gott irgendwie total liebt und sich irgendwie jedes Mal irgendwie freut und es aufschreibt, ein Gedicht drüber schreibt, ein Bild drüber malt, wenn er irgendwie gesagt hat, irgendwie, wie er ist, dann ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass wir unser Herz auch offen dafür haben, dass wir Sachinformationen irgendwie von Gott empfangen. Wenn du jemand bist, irgendwie, der immer bereit ist, irgendwie etwas zu tun, wie was Gott sagt, ist es eben auch irgendwie sehr viel wahrscheinlich, haben wir, dass du auch in diesen anderen Bereichen offen bist und auch irgendwie das hörst, irgendwie, was Gott irgendwie auf deine Fragen zu sagen hat. Und jeder dieser Bereiche kann irgendwie übertrieben werden, das ist irgendwie auch klar. Und es ist ja eigentlich immer irgendwie so ein Ding, was mir total wichtig ist, dass wir in der Ausgewogenheit bleiben. Deswegen stelle ich irgendwie auch alle drei Sachen vor, weil ich einfach weiß, wenn man nur eine Sache hat, wird man irgendwie komisch. Und ich bin persönlich so jemand, deswegen habe ich auch über den Punkt am längsten gepredigt, der am meisten auf die Selbstoffenbarung steht. Also ich könnte mir super den Rest meines Lebens irgendwie in meinem Arbeitszimmer verbringen und nichts anderes tun, als Bibel lesen und beten und Gott anbeten. Und es wäre irgendwie total super. Aber ich weiß auch, dass mir dann irgendwie etwas fehlen würde, weil ich irgendwie das alles nicht umsetzen würde, was Gott mir doch für mich hat, dass ich seine Aufträge nicht hören würde. Und es wäre total schlimm. Ich weiß auch, dass es Leute gibt, die irgendwie nur auf dem Appellohr hören und jedes Mal, wenn sie Bibel lesen oder Gott anbeten, irgendeinen Auftrag von ihm kriegen. Und ganz oft ist das eher irgendwie ein Zeichen von einer kaputten Persönlichkeit, als davon, dass Gott jetzt nur noch in Appellen zu einem redet und nur noch sagt, mach dieses oder mach jenes. Und es ist total krank, wenn man sich nur auf diesen einen Aspekt irgendwie stürzt, aber eigentlich Gott nicht kennenlernt wie dabei oder irgendwie keine persönlichen Antworten mehr kriegt. Und genauso falsch ist es eben, irgendwie nur auf diesen Aspekt irgendwie der Sachinformation zu setzen und jedes Mal irgendwie eine Glaubenskrise zu bekommen, wenn Gott irgendwie auf eine Frage nicht geantwortet hat und nicht irgendwie klar und deutlich gesprochen hat, was wir machen sollen oder wie wir uns verhalten sollen in dieser Situation und nicht irgendwie ganz klar darauf antwortet, dann jedes Mal irgendwie wieder fast zusammenzubrechen oder zu meinen, dass Gott uns nicht mehr mag. Also dann lieber irgendwie das Ganze irgendwie im Blick haben und in diesem ganzen Bereich irgendwie das Reden Gottes wachsen, dann wird ein Schuh daraus. Ja, und damit ende ich mit diesem wunderschönen deutschen Sprichwort, dann wird ein Schuh daraus. Also ein Schuh wird nicht irgendwie daraus, wenn man bloß irgendwie einen Aspekt irgendwie davon überbetont, sondern erst wenn alles zusammenkommt. Jan.